Lesen und lesen lassen. Storytime. Spitzt die Lauscher, jetzt gibt's was auf die Ohren. Unsere Geschichten für euch. Dieses Mal.
Eileen Storz aus Zeit des Zwielichts, Band 1 der Seelenmacht-Saga. Teil 1. Dunkles Erwachen. Prolog. Tag und Nacht werden die Entscheidung bringen. Der Vater zweier Kinder, die seine Macht empfingen. Das Schicksal allen Lebens wird bringen ihren Tod, wenn Mond und Sonne zaudern im Antlitz ihrer Not. Das Zeichen ist am Himmel erschienen und schließt jeden Zweifel aus. Der Friede trügt, das Geheimnis ist in Gefahr. Es ist nur eine Frage der Zeit, ehe die Massen an diesem Ort einfallen und das Ende der Welt, wie sie bekannt ist, einleiten. Dann wird sich alles entscheiden. Sie werden alles entscheiden. Meine Kinder, werdet ihr standhaft bleiben? Kann ich auf eure Stärke vertrauen oder wird eure Schwäche zu unserem Untergang? Für mich heißt es nun abwarten, Kraft sammeln, mich vorbereiten. Wenn ihre Ketten gesprengt werden, fallen auch meine.
Kapitel 1. Botschaft aus der Unterwelt. Wie oft in den letzten Wochen stand Tayova in dieser Nacht auf der Terrasse und starrte in den Himmel hinauf. Seine Arme stützte er dabei auf die steinerne Brüstung, die ebenso schlicht konstruiert war wie der Rest seines Palasts. Die Sterne bohrten ihr Licht durch die Schwärze des Universums, ohne ihr Einhalt zu gebieten. Der Vollmond dagegen weichte die Dunkelheit auf, tränkte Schwarz mit Grau. Er brachte die Sandkörner am Strand zum Glitzern und sprenkelte die Wellen des Ozeans, die sich weit unten gegen die flache Seite der Insel Angavu warfen. Tayova schnupperte Seeluft und seufzte. Wie gern würde er mal wieder etwas anderes riechen. Die Sehnsucht sandte Licht in das Gold seiner Augen, dass sie die Nacht vor seinem Gesicht erhellten. Er streckte eine Hand aus und tauchte sie ins Mondlicht. Glut glomm unter der hellen Haut seiner Arme und streute weiter, je fester er sich darauf konzentrierte. In seiner hohlen Hand verdichtete sie sich, brach aus und formte eine Kugel, die wie eine kleine Sonne zwischen seinen Fingern brannte. Doch kaum wuchsen ihre Strahlen, verblasste der Mondschein im Umkreis. Tayova schüttelte den Kopf, ballte die Hand zur Faust und löschte sein Licht. In letzter Zeit waren derartige Spielereien alles, wofür er seine Magie nutzte. Dabei konnte sie so viel mehr. Das bringt nur nicht viel im Exil. Sein Mundwinkel zuckte. Er sollte wieder hineingehen und sich schlafen legen. Es gab keinen Grund für Fernweh, keinen Anlass für trügerische Sehnsucht. Seine Insel im himmlischen Ozean war wunderschön, mit ihren steilen Klippen, grasbewachsenen Hängen und dem weißen Strand. Und mit seinen Askari hatte er die beste Gesellschaft, die er sich wünschen könnte. Gegen das Gefühl der Nutzlosigkeit, das ihn ständig erfüllte, schuf all das dennoch keine Abhilfe. Tayova schlang den Morgenmantel fester um die Schultern und wandte sich zur gläsernen Terrassentür um. Seine Nackenhaare richteten sich auf, ein Knistern in der Luft. Etwas war anders. Immer war alles gleich, aber jetzt? Er fuhr herum. In seinem Inneren erwachte sie. Sie war nie fort, schlief manchmal, doch rührte sich selten in letzter Zeit. Jetzt riss sie an seiner Kontrolle. Die Knie sackten ihm ein und er knurrte. Er packte die Seelenmacht mit purer Gedankenkraft, stopfte sie zurück, wohin sie gehörte, als wäre sie ein verbotener Wunsch, der Drang nach Vernichtung. Mit zitternden Händen umklammerte er die Brüstung. Sein Atem beruhigte sich. Dass sich Rai Jevan derart zur Wehr setzte, war ihm in 93 Jahren Exil nicht einmal untergekommen. Warum jetzt? Was hat das zu bedeuten? Der Puls dröhnte ihm in den Ohren. Seine Augen zerfraßen die Nacht um ihn her fast wie Glühlampen. Er riss sie auf, um nichts zu verpassen, denn irgendwo musste dieses Gefühl herkommen, das ihn plötzlich heimsuchte. Es war wie eine elektrische Ladung, die seine Synapsen in Aufruhr versetzte. Sein Blick glitt über den Horizont und Tayova keuchte auf. Eine Lichtsäule schoss das Firmament empor, erreichte den Mond und vereinte sich mit dessen Glanz zu einem blauschimmernden Rund. Lapislazuli und Mondlichtsilber. Niranjana. Tayuva wusste, was seine Halbschwester ihm mit ihrer Warnung mitzuteilen versuchte. Trotzdem schlug ihm das Herz härter gegen die Rippen, weil er den Schatten ihrer Präsenz spürte, der dem Strahl aus Macht und Mondlicht wie ein Echo folgte. So lange Zeit hatte er nichts mehr von der Herrin des Mondes gehört, weil er zu einer Gefangenschaft verdammt war, ohne ein Verbrechen begangen zu haben. Nun gut, darüber ließ sich streiten. Diese Botschaft jedoch, vielleicht leitete sie das Ende dieser Ära und den Anfang einer verheißungsvolleren ein. Eines nahm Tayova sich fest vor, als er jetzt den Palast betrat, um seine Leute zu versammeln. Er würde nicht wieder im Hintergrund herumsitzen und alles vom Wohnzimmer aus beobachten. Diesmal würde auch er etwas zum Schutz der Macht beitragen. Sollte sein Vater sagen, was er wollte. Er riss die Tür auf und durchquerte den Wohnraum mit großen Schritten. Viel zu viel Zeit hatte er in diesem Zimmer verbracht und das Geschehen in den drei Welten verfolgt, ohne einzugreifen. Die Sitzecke mit ihren Sofas und Sesseln streifte er nur mit den Augenwinkeln. Dem kristallenen, hüfthohen Sockel nickte er im Vorbeigehen zu. Gleich würde der Würfel, der darauf ruhte, zum Einsatz kommen. Die Fliesen im Flur müssten kalt sein unter bloßen Füßen, aber Tayova spürte die Kälte nicht. Dafür sorgte sein Blut. Die Lichtmagie, die ihn durchströmte wie der Atem seine Lungen, widersetzte sich ihm niemals, sondern war ein Teil von ihm. Anders als die Seelenmacht, die in seinem Körper wohnte wie ein Parasit. Tayova stieg die breite Treppe hinauf, nahm immer zwei Stufen auf einmal. Sonst genoss er das Panorama seiner Insel, das man durch eine riesige Scheibe bewundern konnte. Heute schien es ihn zu verhöhnen. »Ich bin dein Gefängnis. Du darfst mich nicht verlassen. Außer du möchtest schuld daran sein, dass die Welten untergehen.« Der obere Flur war schmaler als unten und fast vollkommen dunkel. Nur durch die länglichen Fenster in der Decke fiel das Licht des Mondes ein. Rechts und links gingen die Türen der einzelnen Schlafräume ab. Tayova stieß seine auf. Niota! Sie lag nackt in seinem Bett. Ihr schwarzes Haar umgab ihr Gesicht wie eine Gewitterwolke. Die vollen Lippen waren im Schlaf leicht geöffnet. Als er zu ihr trat und sich niederbeugte, regte sie sich. »Es gibt Neuigkeiten. Wir müssen alle zusammentrommeln«, murmelte Tayova dicht neben ihrem Ohr und streichelte ihr sanft mit dem Finger über die Wange. Sie blinzelte. Tayova war immer wieder verzückt vor dem Kontrast, den ihre goldenen Augen zu ihrer dunklen Haut bildeten. »Was ist passiert?«, fragte sie mit ihrer samtenen Stimme, tief für eine Frau. »Niranjana hat mir ein Zeichen gesandt. Wir müssen ins Darubin schauen.« Langsam richtete Niota sich auf. »Jetzt?« »Teufel schlafen nicht nachts.« Tayova griff nach ihrer Hand, um ihr aufzuhelfen. »Vielleicht solltest du dir etwas anziehen, während ich die Runde mache.« Vorsichtig strich er über ihre nach Pfefferminz duftende Haut. Sie hob die Brauen. »Sollte ich wohl.« Mit einer fließenden Bewegung erhob sich die Engelin und entzog sich seinem Griff. Er runzelte die Stirn. »Unnahbar. Ich werde einfach nicht schlau aus dir.« Schweigen erfüllte den Raum mit der hohen Decke, die in der Mitte in eine gläserne Kuppel mündete. An sonnigen Tagen flutete Licht durch die Scheiben der Kuppel und der Fensterfront, die zum Meer hinausging. Der kristallene Sockel mit dem Darubin funkelte dann in den Farben des Regenbogens, warf sie wieder und sprenkelte das Parkett. In dieser Nacht schimmerte alles in silbrigem Schein. Niota zog die Vorhänge zu. Sie bauschten sich auf wie Geisterwesen. Der Vollmond schien der Kuppel so nah, dass er jeden Moment auf sie herabzustürzen drohte. Tayova rechnete es seinen Leuten hoch an, dass sie auf eine Erklärung warteten und nicht wild durcheinander redeten. Es waren 32 Kriegerinnen und Krieger, noch ein wenig zerzaust und in hastig übergeworfenen Roben, doch sie standen wachsam um das Darubin herum. Das Mondlicht lag gespenstisch auf ihren dunklen Gesichtern und verwandelte ihre Mienen in lebendige Schattenrisse. »Freunde, ihr wisst, ich würde euch nicht ohne guten Grund mitten in der Nacht um ein Treffen bitten. Ich habe vor etwa einer halben Stunde eine Botschaft von meiner Schwester erhalten.« Ein Raunen ging durch die Versammelten. Alio riss die Augen auf. Niota biss sich auf die Unterlippe
und Tijani brummte etwas in seinen grauen Bart. Tayova wandte sich an den hochgewachsenen Engel. Tijani, wir müssen uns Gewissheit verschaffen. Ihr Ältester schlurfte aus dem Kreis, den die Krieger um den Kristallsockel gebildet hatten, nach vorn. Als Nabii trug er das Gewand eines Propheten, das schwer an seiner Gestalt herunterhing. Schweigend schlug er den roten Samt zurück und offenbarte das Darubin, das sich darunter verborgen hatte. Es war ein gläserner Würfel mit einem blauen Stein in der Mitte, der sich schwebend um sich selbst drehte. Tijani legte seine Hände um den Würfel und schloss die Augen. Tayova hatte seinen Kriegern nur winzige Fetzen der Seelenmacht übertragen, gerade genug, um ihnen die Unsterblichkeit zu gewähren. Trotzdem fiel es ihnen schwer, die Macht zu nutzen. Sie war störrisch und es erforderte Konzentration und Schulung, die Kontrolle nicht zu verlieren. Ein blaues Band entfloss Tijanis Händen und wehte dem sich drehenden Lapis entgegen. Als Nachfahre eines alten Seher-Geschlechts hatte nur der Nabii die Fähigkeit, aus der Energie im Darubin ein Bild zu formen. Nicht einmal mit Hilfe der Seelenmacht könnte Tayova das Glas kontrollieren. Er trat von einem Bein auf das andere. Die Magie benötigte ihre Zeit. Tijanis Macht erreichte den Stein, der in seiner Drehung verharrte und aufleuchtete. Wie immer wurde der Raum dabei von bläulichem Licht erhellt und im Würfel festigten sich Bilder, die auf die weißen Wände und Vorhänge übertragen wurden. Tayova kannte den Ort nicht, den das Darubin zeigte. Ein Feldweg in der mittleren Welt, der aus einem kleinen Waldstück herausführte. Der Mond stand über den Wipfeln der Bäume und weil der Würfel diesen an der Wand abbildete, war es, als gäbe es mit dem jenseits der Kuppel zwei. Beide waren sie voll. Zeigt es uns dieselbe Nacht? Das Glas konnte Vergangenes zeigen, doch Tijani suchte nach der Bedrohung, vor der sie heute gewarnt worden waren. Und mit Hilfe der Seelenmacht konnte er kontrollieren, welcher Ort und Zeitpunkt oder welche Begebenheit sich ihnen offenbarte. Vier Gestalten lösten sich aus dem Schatten der Bäume und wanderten mit seltsam schweren Schritten den Weg entlang. Ganz vorn lief ein junger Mann mit schwarzer Augenklappe und vernarbtem Gesicht. Man könnte ihn für einen Menschen halten, sogar für einen Engel. Aber an der Frau, die seine Hand hielt, klebten Nebelschwaden. Eine Nebelteufelin. Sie wandte sich halb zu den beiden um, die ihnen folgten. Ein drahtiger Mann nickte ihr zu. Flammen züngelten in seinem Haar, ohne sie zu verbrennen, und warfen ihr Flackern auf die blasse Miene der Teufelin neben ihm. Diese strahlte eine Kälte aus, die Tayova schaudern ließ. Krieger, Nebel, Feuer und Tod. Es ist die Einsatztruppe, die vor kurzer Zeit im Himmel war. Fast hätte Tayova den fünften Reisenden übersehen, eine Teufelin, deren schwarzes Haar in alle Richtungen stand. Sie stapfte hinter den anderen her, ihre Schultern fielen nach vorn. Um ihren Körper herum zogen Schwaden der Finsternis. Tayova wollte Tijani gerade bitten, das Sichtfeld zu verschieben, damit sie die Tayova wollte Tijani gerade bitten, das Sichtfeld zu verschieben, damit sie die Bedrohung fanden, die seine Schwester gemeint hatte. Da schob die Dunkelteufelin eine Hand in ihre Umhängetasche und wühlte darin herum. Von den anderen unbemerkt zog sie einen flachen, rechteckigen Gegenstand hervor. Tijani schloss die Augen und der Ausschnitt des Bildes vergrößerte sich. Es handelte sich um ein Buch, in dunkelblaues Leder eingeschlagen, der Titel aus silbernen Lettern gestanzt. Die Friedenschroniken. Tayova japste. »Das ist unmöglich. Wie ist sie da herangekommen?« Die Dunkelteufelin schlug das Buch auf. Mundelfari und sein Vermächtnis. Die Kapitelüberschrift stach in Tayovas Augen, doch der Text darunter verschwamm. »Das kann nicht wahr sein. Das darf nicht wirklich passieren.« Er schnappte nach Luft und sammelte sich, um nicht zu verpassen, was sie nachlas. Ihr Zeigefinger wanderte über die Zeilen und blieb an einem Wort hängen. Niranjana. Tayova erstarrte. Zorn glomm in ihren Augen auf, wie eine eisblaue Flamme. Er umschlang seinen Oberkörper mit den Armen und atmete tief durch. »Du musst wissen, was sie denkt.« Es widerstrebte ihm, Rai Jevan zu nutzen. Besonders jetzt, da sie geradezu auf eine Gelegenheit lauerte, ihm zu entkommen. Aber sie war sein größter Trumpf und wenn er Gewissheit wollte, brauchte er sie. Die Entfernung spielte keine Rolle, solange er die Dunkelteufelin vor sich sah. Ihr Bewusstsein war für ihn ebenso leicht zu öffnen wie für sie das Buch in ihren Händen. Ein Schwall ihrer Emotionen schwappte ihm entgegen, aber er wehrte sie ab, bevor sie seinen Verstand infiltrierten. Ganz gleich, was sein Vater behaupten mochte, er hatte seine Lektionen gelernt. Er betrachtete das Chaos in ihrer Seele nur von außen. Zorn, Angst und Hoffnung tummelten sich unter schwarzen Trauerschwaden. Tayova griff mitten hinein. Der Schmerz zerrann ihm zwischen den Fingern. Die Wut war greifbar. Und endlich vernahm er ihre Gedanken in seinem Kopf, als spräche sie zu ihm. »Du hast gesagt, unser Ziel sei falsch gewesen, aber er ist nicht umsonst gestorben, und ich werde seine Aufgabe vollenden.« Tayova taumelte. Seine Macht hatte Tianis gefunden und krallte sich hinein, als wollte sie mit ihr verschmelzen. Tayova riss sie zurück. Mit einem Atemzug sog er Rai Jivan in sein Innerstes und schob den Riegel vor. Verdammt, das war knapp. Er sollte viel öfter üben, sie zu kontrollieren. Tiani nahm die Hände vom Darubin und das Bild um sie herum verschwand. Das Licht erlosch und der Raum wurde nur mehr von einem Mond erhellt. Der Nabi'i schnaufte schwer. Ruan trat zu ihm, um ihn zu stützen. Der Stein im Würfel drehte sich wieder und Tiani schlug es in Samt ein. Die Friedenschroniken? Aber das bedeutet, dass Niranjana in Gefahr schwebt und mit ihr das gesamte Geheimnis. Niyotas Brauen berührten einander fast. Diese Teufelin kennt Niranjana und ihr Geheimnis. Wenn sie dieses Wissen verbreitet, fliegt ihre Deckung auf, keuchte ihre jüngere Schwester Sarabi und wickelte sich fester in ihre Decke. »Das ist noch nicht alles«, brummte Tayova, und die anderen verstummten. »Erkennt ihr sie nicht? Wir haben sie schon einmal durch das Darubin gesehen. Diese Teufel waren es, die das Mosaik zerschlugen.« Aufatmen wogte durch die Askari wie eine Meereswelle. Ruan sprach aus, was alle dachten. »Dann wissen sie um die Gefahr, die davon ausging, und werden nicht nach Rai Jivan suchen.« »Wenn es nur so wäre«, Tayova schüttelte den Kopf. »Sie haben das Mosaik nicht der Gefahr wegen zerstört, sondern weil sie es dem Himmel nehmen wollten. Nicht, dass es ihnen viel gebracht hätte.« Er gestikulierte zu dem runden Beistelltisch in der Sitzecke hinüber. Darauf lagen die wichtigsten Teile des Mosaiks unter dem Staub des letzten Jahrhunderts. Einst hatte es den Thronsaal des Himmelspalastes in der goldenen Stadt geziert. Vollständig ergaben die Steine eine Karte, die den Weg zur Quelle der Seelenmacht wies. Jahrzehntelang hatten sich Engel und Teufel im Kampf darum gegenseitig abgeschlachtet. Erst seine Vernichtung und die neue Himmelsherrscherin hatten vor kurzem ein Friedensabkommen ermöglicht. Tayova hatte die Fragmente auf dem Tisch ausgelegt, um sich daran zu erinnern, welche Rolle er in all dem spielte. Er trug Verantwortung an dem Gemetzel. Er hatte in diesem Raum gesessen und zugesehen, wie Soldaten seinem Diebstahl zum Opfer fielen. Aber zuzusehen war anders, als selbst zu erleben. Und die Zeit hatte sein Gewissen nach und nach stumpf geschmiergelt, wie Wasser, das sich durch Felsen höhlt. Tayova riss den Blick von den Bruchstücken des Mosaiks los. »Sie sind nicht das Problem. Die Teufelin mit dem Buch dagegen kann uns sehr gefährlich werden. Das ist Zoe Simons. Sie hat im Krieg ihre Liebe verloren.« »Und sie wird nicht zulassen, dass man ihr auch noch ihren Lebenssinn nimmt.« Alio rümpfte die Nase, dass seine Sommersprossen tanzten. Tayova nickte. »Mosaik hin oder her, sie will Rai Jivan. Vielleicht aus Rachedurst, vielleicht aus Selbstgerechtigkeit. Und ihr wisst, was geschieht, wenn jemand mit den falschen Absichten die Quelle findet. Wir müssen Niranjana helfen.« »Rede keinen Unsinn. Wenn du die Insel verlässt, wird die Gefahr nur umso größer.« Tiani runzelte die Stirn. »Ich kann nicht ewig hier herumsitzen und nichts tun.« Tayova schritt zwischen seinen Leuten auf und ab wie ein Löwe im Käfig. Goldene Haarsträhnen fielen ihm ins Gesicht und er blinzelte sie fort. »Das habe ich schon viel zu lange. Das ist der Preis, den du zahlen musst und den ich nie bezahlen wollte.« Feuer brannte unter seiner Haut. Ich werde nicht hierbleiben, wenn meine Schwester in Gefahr ist und auch euch hält die Macht schon zu lange hier fest. Niranjana und ihre Mondwächter leben auch nicht von allem abgeschottet. Wir sind Krieger, zum Kämpfen geboren. Und wenn es einen Kampf gibt, gehen wir ihm nicht mehr aus dem Weg.
Alio nickte heftig.
Gut gesprochen, mein Freund. Wir sollten uns mit deiner Schwester zusammenschließen. Wir werden Zoe finden und unschädlich machen, bevor es umgekehrt passiert.
Seine grünen Augen funkelten. Einige Askari wiegten ihre Köpfe hin und her. Andere schüttelten sie. Tayova lächelte seinem besten Freund zu.
Alio verstand, wie nutzlos er sich fühlte. Ihr Prophet nicht.
Seid vernünftig. Ich weiß selbst, wie schwer es fällt, hier zu bleiben, aber es ist besser so.
Wir werden uns aufteilen.
Tayova würde diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Tiani wird mit dem Großteil der Truppe hierbleiben, die Insel bewachen und uns mit Hilfe des Darubin im Auge behalten.
Sobald du bei Niranjana bist, werde ich dich nicht mehr sehen können. Auch sie ist eine mächtige Seherin und ihre Energie stößt meine ab. Es sollte nicht nötig sein, dich daran zu erinnern und es sollte nicht nötig sein, mit dir zu diskutieren, warum du diese Insel um keinen Preis verlassen darfst.
Tianis Falten zitterten und er stieß Ruans Arme von sich, um sich aufzurichten.
Tayova hob die Hände.
Wir sind nicht auf uns gestellt und das Kämpfen haben wir lange nicht verlernt. Niemand wird es wagen, uns zu nahe zu kommen. Und wenn doch, dann wird ihm das höchstens ein kurzes Vergnügen sein.
Tiani blitzte ihn aus verengten Augen an.
Wozu brauchst du einen Propheten, wenn du es ohnehin vorziehst, ihn zu ignorieren?
Immer mit dem Kopf durch die Wand, aber wehe, wenn am Ende alles zugrunde geht. Ich lasse mir die Schuld nicht zuschieben, ist das klar?
Er hatte den Zeigefinger erhoben und schüttelte nach jedem Satz den Kopf.
Ich übernehme die volle Verantwortung, versprach Tayova.
Der Nabi-e schnaubte.
Wenn du nur wüsstest, was das ist, Junge.
Unsterblich und trotzdem ein Kindskopf. Kaum zu glauben.
Tiani verstummte, als Alio ein Prusten unterdrückte. Er zerrte sein Gewand zurecht und schritt erhobenen Hauptes aus dem Zimmer.
Dem Himmel sei Dank tut sich etwas. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wann er dir zuletzt die Leviten gelesen hat.
Alio tätschelte Tayovas Schulter.
Ich hatte schon Sorge, er sei vielleicht krank.
Ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass er übertreibt, aber ich denke trotzdem.
Er seufzte und sah hinauf zum Vollmond, der über ihnen hing wie ein Vorwurf.
Wir haben keine andere Wahl.